Herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe Dein Hund. Dein Podcast für mehr Miteinander. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Mein Name ist Ina Holz und ich coache und berate Hundehalter. Wenn du neu dabei bist, dann empfehle ich dir unbedingt, die allererste Folge meines Podcasts anzuhören, denn dort erzähle ich dir, wer ich bin, was ich mache und worum es hier in meinem Podcast geht. Meine Arbeit basiert auf dem Verständnis für und über den Hund. Aber nicht nur das, denn wir als Menschen spielen im Grunde die größere Rolle, wenn wir unseren Blick auf das große Ganze richten und Themen wie Kommunikation, Beziehung und Miteinander beachten. Wenn du zu den Hundehaltern gehörst, die sich nicht nur für das Wie, sondern auch für das Warum interessieren, dann bist du hier schon mal goldrichtig. Und wenn du im Punkto Mensch und Hund miteinander noch eine Schippe drauflegen möchtest, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei. Denn dort erwartet dich ein vielfältiges Angebot an Seminaren und Workshops, die alle auf das Miteinander von Mensch und Hund abzielen. Das Miteinander ist, wie du sicherlich schon weißt, auch das zentrale Thema hier im Podcast. Mit unseren Hunden können wir verschiedene Arten von Miteinander leben. Manch ein Hund ist ein reines Familienmitglied und andere haben echte Jobs und sind für ihre Halter neben dem Sozialpartner im Alltag auch ihre Arbeitskollegen. Und dies nicht nur, weil sie ihre Menschen auf die Arbeit begleiten, sondern tatsächlich sehr wertvolle Aufgaben übernehmen. Aufgaben, die ein Mensch auf diese Art und Weise gar nicht leisten kann, die aber für einen Hund schon beinahe selbstverständlich sind. Einfach, weil sie eben Hunde sind. Ich glaube, wir wissen oftmals gar nicht, wie wertvoll unsere vierbeinigen Gefährten im sozialen Miteinander sein können. Und um genau diesen Wert einmal etwas genauer zu beleuchten, habe ich mir Sandra eingeladen. Denn sie ist Therapeutin und ihre beiden Hunde unterstützen sie in ihrer Arbeit. Sandra erzählt uns, worauf es ankommt und was zu beachten ist, wenn man Hunde in den therapeutischen Rahmen mit einbeziehen möchte und berichtet auch, welche Chancen, Brücken und Möglichkeiten Hunde in der tiergestützten Intervention schaffen. Sandra gibt uns einen kleinen Einblick in ihren beruflichen Alltag mit ihren beiden Hunden, Kalli und Pelle, und teilt dadurch ein klitzekleines bisschen den Zauber mit uns, der in ihrer Arbeit durch ihre Hunde immer wieder passiert. Und das ganz ohne Hokuspokus. Freut euch auf ein herzerwärmendes Gespräch zwischen der lieben Sandra und mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo liebe Sandra, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Ina, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du so?
Ja, ich bin Sandra Ridders-Wolf, bin 38 Jahre alt, von Beruf Logopädin und habe auch eine eigene Praxis für Logopädie und Ergotherapie und arbeite dort auch tiergestützt mit meinen beiden Therapiebegleithunden. Meinem Golden Retriever, dem Kalli, und meinem Lagotto, dem Pelle.
Sehr spezielle Rasse auf jeden Fall.
Ja, das ist er. Ja,
genau, sehr schön. Ja, also du hast jetzt gerade ja schon erwähnt, tiergestützt im Logopädie- und Ergotherapiebereich. Das ist ja auch so ein Stück weit unser Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ja, vielleicht so ein bisschen als Einstieg und damit die Zuhörer sich das so ein bisschen besser vorstellen können. Wie würdest du das so beschreiben? Also wie sieht der Alltag vielleicht mit deinen Hunden so ein bisschen aus? Oder welche konkreten Aufgaben haben die vielleicht auch in deinem Beruf?
Ja, also es ist so, dass ich in der Praxis meinen eigenen Therapieraum habe. Und ich sag mal, da ist der Arbeitsbereich und der Ruhebereich der Hunde sehr strikt voneinander getrennt. Also die haben dort ihre Boxen als Rückzugsort und dazwischen steht mein Schreibtisch und dieser Bereich ist nochmal durch eine rote Linie sozusagen markiert. Das heißt, meine Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, die wissen dann, da ist der Ruhebereich der Hunde, diese Linie darf nicht übertreten werden und wenn die Hunde in der Box liegen, dann dürfen sie auch nicht angesprochen werden oder rausgeholt werden. Genau. Und auf der anderen Seite ist quasi dann der sogenannte Arbeitsbereich. Da liegt ein großer Teppich auf dem Boden und da liegt dann auch meistens die Arbeitsdecke der Hunde. Und da findet dann eigentlich die tiergestützte Interaktion mit den Patienten statt.
Mhm. Genau. Und sind das zum größten Teil Kinder oder auch erwachsene Menschen, die deine Patienten sind?
Ich habe natürlich viele Kinder. Also ich arbeite ja ganz, ganz viel mit neurodivergenten Kindern, also vor allen Dingen mit Kindern, die sich die eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Mhm. Viele, die aber auch sozial-emotional auffällig sind oder eine ganz, ganz stark ausgeprägte Aussprachestörung haben. Ich habe aber auch Erwachsene im stimmtherapeutischen Bereich oder die an Demenz erkrankt sind. Also das ist relativ bunt gemischt und genau, das zeigt sich dann immer so innerhalb der Therapie, wo kann ich die Hunde dann auch gewinnbringend für den Patienten einfach einsetzen.
Mhm, genau. Das heißt also auch, dass die gar nicht pauschal eingesetzt werden, sondern du guckst ganz genau vielleicht auch, wo passt es. Und dann kann es ja auch mal sein, dass vielleicht auch mal ein Patient da ist, der vielleicht ja auch Angst vor Hunden hat oder das vielleicht auch gar nicht möchte, so eine Nähe zu einem Hund. Das heißt, das ist dann halt auch sehr individuell.
Ja, genau. Also wenn es natürlich darum geht, dass der Hund jetzt im kindersprachlichen Bereich eingesetzt werden soll, dann führe ich natürlich ein Gespräch mit den Eltern, ne, und frage auch erstmal, wie reagiert das Kind auf Hunde, bestehen da Ängste? Ist es auch so, dass ein Kontakt vielleicht zum Hund gewünscht ist oder auch nicht? Das ist ja auch, das hängt auch immer so ein bisschen mit der Religion vielleicht auch zusammen, ne? Oder welchen Hintergrund die Familie selber zu Tieren hat. Das wird dann alles abgefragt, ob eventuell auch eine Allergie besteht. Das sind halt alles Sachen, die ich dann abfrage. Und ja, im Erwachsenenbereich habe ich natürlich Patienten, die mir das selber häufig beantworten können. Manchmal ist es aber auch so, dass ich ja auch mit Wachkoma-Patienten arbeite und da frage ich natürlich dann die Angehörigen, ob eventuell das Interesse besteht, ne? Ob da vorher Kontakt zu Tieren gewesen ist oder auch nicht. Genau, und dann schaue ich einfach, ob ich den Patienten und den Hund in guten Kontakt bringen kann. Und manchmal ist es halt auch so, dass ich sage, das ist weder für den Patienten noch für den Hund Gewinn bringt und dann wird es eben auch mal abgebrochen.
Mhm. Genau. Ja, also manchmal ist es auch so ein Stück weit Try and Error, so sagt man ja.
Genau.
Genau, ja klar, das, man muss ja, so ein Hund, mit dem kann man das ja vorher nicht absprechen, deswegen muss man das ja auch so ein Stück weit, also du kannst deine Hunde sicherlich sehr gut einschätzen, klar, aber vieles, gerade wenn man mit Tieren zusammenarbeitet, sieht man dann ja erst im Tun und Handeln und Machen, dass dann vielleicht der Hund sich unwohl fühlt und dann muss man entsprechend reagieren. Gehört ja dann zur verantwortungsvollen Arbeit dazu. Hört sich sehr spannend an. Und deine Hunde sind ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also.
Das stimmt.
Ja. Gibt dir natürlich den großen Vorteil, dass du dann natürlich auch ein größeres Patientenfeld abdecken kannst. Weil ich kann mir vorstellen, dass für das eine Temperament des einen Patienten besser der eine Hund geeignet ist und für ein anderes Temperament dann wieder der andere. Oder gerade wenn du ja dann auch mit Wachkoma-Patienten und so weiter, das ist ja wirklich eine riesen Range auch einfach an Menschen, die dir da begegnen. Und dann ist es ja auch ein riesen Vorteil, so zwei unterschiedliche Hunde zu haben. Ne?
Absolut. Und das bringt natürlich ganz viele Möglichkeiten mit, bringt aber auch gleichzeitig ganz viele Grenzen mit. Das ist einfach so. Wobei ich sagen muss, dass ich am Anfang immer gedacht habe, dass es total wichtig ist, dass der eine Hund nicht mit Kindern zusammenkommt, zum Beispiel, die sehr aufgeregt sind, also die sich zum Beispiel im ADHS-Bereich bewegen. Und der eine braucht Kinder, die ganz ruhig sind. Und das hat sich tatsächlich jetzt durch die jahrelange Arbeit so ein bisschen widerlegt. Denn ich merke einfach sehr, dass Hunde wirklich sehr, sehr stark auf die Emotionalität der Patienten reagieren. Und je authentischer ein Patient eben in den Kontakt mit dem Hund tritt, desto mehr tritt eigentlich das nach außen gezeigte Verhalten in den Hintergrund. Und das macht es eigentlich so spannend, dass man am Anfang denkt, ob das gut geht. Und man ist hinterher ganz, ganz oft überrascht, was unsere Hunde da leisten können und was die eigentlich in unseren Patienten wecken, was wir von außen erstmal gar nicht sehen, weil es so im Verborgenen liegt. Mhm. Und das macht, glaube ich, die tiergestützte Intervention ja dann auch so schön und so spannend.
Ja, also das hört sich wirklich wahnsinnig spannend an, weil das bedeutet ja, dass dir eigentlich deine Hunde ja dann auch etwas über deine Patienten verraten.
Absolut. Und das ist ja... Also wir planen ja immer die Therapie, ne? Also meine Patienten kommen ja immer mit einem ganz bestimmten Ziel zu mir. Ne? Sagen wir jetzt einfach mal, die wollen gut sprechen lernen oder die wollen einen bestimmten Laut lernen. Und dann plane ich natürlich diese Therapie für den Patienten und überlege mir ja dann, okay, wie kann ich meinen Hund jetzt in der Übung so einsetzen, dass er das ganze Setting positiv begleiten kann. Mhm. Und häufig ist es aber so, dass ich so oft von diesem Plan abweiche, weil sich einfach eine so schöne, spontane Interaktion plötzlich zwischen Hund und Kind entwickelt. Und gerade wenn die eben in diese freie Begegnung kommen dürfen, dass ich mir manchmal denke, jetzt ist es gar nicht so wichtig, ob die Übung mit dem Kö jetzt noch gemacht wird oder nicht. Ne? Ja. Sondern das ist einfach so bereichernd für den Patienten dann, ja, so angenommen, also so wertfrei angenommen zu werden und so viel ehrlichen Spaß erfahren zu dürfen, dass ich dann ganz oft sage, ach komm, es ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so wichtig, dass wir das jetzt noch dreimal machen.
Ja, toll, also wirklich toll, weil im Grunde genommen, und das ist ja das, was auch die meisten Leute ja an Tieren oder an den Hunden ja auch so schätzen, ist ja genau dieser wertfreie Rahmen oder diese wertfreie Widerspiegelung vielleicht auch, wie sie uns eben ja begegnen und auch gegenübertreten. Und das, also das ist ja genau das, was du gerade beschreibst, ne? Selbst du, die ja sicherlich schon irgendwie einen ja, tiefer gehenden Blick darauf hat, aber man als Mensch halt wirklich immer oberflächlich einfach guckt, weil man das so gewöhnt ist, vielleicht auch nicht mehr in der Lage dazu ist, wie auch immer. Und der Hund, der dann tatsächlich einen tieferen Blick irgendwie auf die Person hat und die einfach anders wahrnehmen kann, was ja dann wirklich diesen wertfreien Raum auch wirklich eröffnet. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder feststelle, wenn man es schafft, in einer gewissen Weise einfach nur einen Rahmen oder einen Raum zu schaffen, wo wenigstens so ein bisschen diese Bewertung, die man aus seinem Alltag oder aus der Gesellschaft so extrem kennt, schafft, ein bisschen rauszulassen, dass dann Entwicklung auch ganz neu und anders freigesetzt wird.
Ja, und einfach auch nochmal zu schauen, ne? Also unsere Gesellschaft oder die Patienten, die ja zu mir kommen, die kommen ja immer mit einem Defizit. Ne? So. Es wird halt immer defizitorientiert geguckt und das macht der Hund eben nicht. Ne? Der Hund, wir wissen es natürlich nie genau, aber ich habe immer das Gefühl, dass Hunde viel, viel mehr die Stärken sehen, die da im Verborgenen liegen. Und die versuchen rauszukitzeln und das macht es halt einfach so wundervoll.
Mhm. Ja, ich glaube, dass es wirklich auch ganz viel Energie in einem Menschen freisetzt, ne? Weil genau wie du sagst, also die Leute, die dann mit einem Defizit ja dann auch zu dir kommen, die werden ja ganz oft auch darauf reduziert. Also das ist ja das, was die Leute vielleicht auch vorreitend merken, sehen. Also das steht denn ja praktisch immer entgegen hinter dem, was dahinter eigentlich noch für ein Mensch ist. Und der Hund sieht ja das, was dahinter steht. Und die meisten Menschen nehmen ja zuerst das Defizit wahr und dann gibt es ja schon einen Stempel oder eine Abwertung vielleicht sogar. Und das ist ja etwas, was der Hund aber ja komplett neutral betrachtet, weil für den spielt das ja überhaupt gar keine Rolle und schafft es dann ja wirklich da eine total tolle Brücke zu schlagen. Und ich glaube, dieser Aspekt alleine löst den Menschen dann schon wieder so eine Energie und eine Freiheit aus, wo dann wieder Entwicklung möglich wird, dass man dann gar keine spezifische Übung tatsächlich braucht wahrscheinlich.
Ne? Ja, und der Hund ermöglicht es mir natürlich auch als Therapeutin, den Patienten in eine andere Rolle zu bringen. Ne? Alleine durch diese Vergabe von Leckerlis zum Beispiel, ne, bringe ich den einfach in eine Versorgerrolle. Ne? Und dieses Gefühl, sich wieder um jemanden kümmern zu können. Oder wenn die eine Aufgabe gemeinsam mit dem Hund lösen müssen, wo sie den Hund vielleicht auch anleiten müssen, also wirklich auch mal in die Rolle des Hundehalters oder ne, in die Rolle des Bestimmers schlüpfen dürfen. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die sind mir ja als Therapeutin gar nicht möglich. Ja. Und das dann auch von außen beobachten zu können, ja, wie da auch Patienten über sich hinauswachsen und welche Freude sie plötzlich entwickeln und ja, mit welcher Leidenschaft im Grunde genommen dann auch gearbeitet wird, ne, um das gemeinsam zu schaffen, dieses Ziel zu erreichen.
Ja.
Das ist einfach, ja, das, was für mich tiergestützte Arbeit einfach auch ausmacht.
Ja, Wahnsinn. Ja, das schafft eine ganz andere Motivationsgrundlage, ne? Mhm. Und auch dann, was ja auch immer in so einer Therapie unglaublich schwierig ist, ist ja dann auch, dass die Menschen dranbleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn da so ein Hund ist und man da so ein gutes Match hat, eben Mensch, der dann auch wirklich ja, über den Hund eben da ja auch in ein anderes Selbstvertrauen oder auch in eine andere Selbstwirksamkeit kommt, wie du es ja gerade beschrieben hast, dass das da natürlich auch wirklich eine ganz, ganz andere Motivationsgrundlage schafft und ganz, ganz bestimmt eben auch über das therapeutische Ziel sicherlich in den Menschen ganz, ganz viel anstößt, was eben Persönlichkeitsentwicklung auch angeht, ne?
Absolut, ja, das, das sieht man immer und dass der Hund einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Therapie ist, sieht man ja einfach schon daran, dass ich mittlerweile ja gar nicht mehr begrüßt werde. Ne? Also es wird eigentlich immer gefragt, sind Kalli oder ist Pelle da? Ne? Und dann sage ich, ach, es ist auch schön, dich zu sehen, ne? Freut mich. Genau, also da, die Hunde spielen da einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle, sind ein absoluter Motivator für die Therapie. Ja, und schaffen es einfach, ja, da Brücken zu schlagen, die wir einfach manchmal nicht mehr finden können. Und, ja.
Toll, ja, genau. Absolut. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann werden auch Hunde in der Therapie, glaube ich, wirklich schon sehr, sehr lange eingesetzt, ne?
Schon relativ lange. Es ist, ich sag mal, eher so ein bisschen unbewusst passiert, dass jemand herausgefunden hat, dass Tiere so eine heilsame Wirkung auf Menschen haben.
Ja.
Genau. Und aber tatsächlich gibt es das schon sehr, sehr, sehr lange.
Ja, ja. Genau. Habe ich nämlich letztens auch erst noch eine Zahl zugesehen und dachte mir so, oh wow, also ich glaube wirklich so, ich weiß gar nicht, Immanuel Kant oder irgendwie solche, also da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber irgendwie solche renommierten Namen, die da schon jeder mal gehört hat, hatten, glaube ich, tatsächlich auch schon zum Teil irgendwie Hunde mit involviert.
Zwar ja, ich habe das mal in meiner Ausbildung gelernt, es muss auch irgendeine Heilgöttin in der Form eines Hundes tatsächlich geben.
Ja.
Also da befinden wir uns viele, viele tausend Jahre schon vor Christus. Also dass, dass Hunde da schon ja, im Grunde genommen so dargestellt wurden. Also das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Aber natürlich so in den letzten Jahrzehnten wird es halt immer, immer mehr, dass es natürlich auch viel, viel mehr, dass viel, viel mehr geforscht wird, ne?
Ja.
Und so weiter.
Und dann, genau, ja sicher, also das wird sich natürlich sehr stark verändert haben. Genau, aber dieser Mehrwert, den Tier damit in die Interaktion reinbringen kann, der ist anscheinend den Menschen schon sehr, sehr lange bekannt und das finde ich auch ganz interessant und spannend. Jetzt muss man ja so ein bisschen unterscheiden, ne? Weil du setzt deine Hunde ja tiergestützt ein, also das nennt sich dann ja tiergestützte Intervention oder tiergestützte Interaktion. Und dann gibt es aber ja auch den Assistenzhundebereich. Ne? Das muss man ja wirklich so ein bisschen voneinander abgrenzen und darf man da ja überhaupt nicht zusammen in einen Topf schmeißen. Weil,
bitte nicht.
Ja, genau, weil das sind ja wirklich grundlegend andere Ansprüche, die da eigentlich an den Hund gestellt werden.
Ja.
Magst du da so ein bisschen einmal den Unterschied vielleicht grob erklären?
Also bei den Therapiebegleithunden oder Pädagogikbegleithunden ist es ja so, dass es immer eine Fachkraft, also jetzt in meinem Falle bin ich ja Therapeutin, ich bin eine ausgebildete Therapeutin, also Logopädin und durchlaufe ja dann mit meinem Hund, der mir gehört, diese Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam und bin dann quasi in Anführungsstrichen berechtigt dazu, den Hund begleitend in der Therapie einzusetzen. Und beim Assistenzhund ist es ja so, dass der ja häufig erstmal in einer Familie lebt, um da sozialisiert zu werden und dann ja im Anschluss von einer Trainerin oder einem Trainer ausgebildet wird für einen speziellen Menschen, der eben ja in seinen alltäglichen Handlungen eingeschränkt ist, wo der Hund im Grunde genommen Alltagsbegleiter wird. Und das ist ja, also das ist schon der grundlegende Unterschied. Meine Hunde oder ich setze meine Hunde ja maximal 2, vielleicht auch 3 Mal in der Woche ein und dann auch wirklich nur für 1 bis 2 Therapieeinheiten und dann haben die Pause, ne, weil es eben, ja, was man oft nicht weiß, natürlich mit ganz, ganz viel Emotionen einhergeht, die die Hunde auch, ja, verarbeiten müssen. Es ist Stress, auch wenn es positiver Stress ist, der verarbeitet werden muss und dazu gehören halt Pausen. Und ich mache das ja auch so, dass ich meine Hunde nie 2 Tage hintereinander einsetze. Also die haben immer einen Pausentag mindestens dazwischen, um das einfach verarbeiten zu können. Das bedeutet also, der Hund ist einfach nicht jeden Tag die ganze Zeit in Interaktion sozusagen. Mhm. Was beim Assistenzhund natürlich anders ist. Der lebt ja mit seinem Menschen in seinem häuslichen Umfeld und begleitet diesen halt dort, übernimmt Aufgaben wie Türen öffnen, Schubladen öffnen, vielleicht auch eine medizinische Versorgungstasche holen, Socken ausziehen, was auch immer. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die Menschen mit so einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, begleiten, Menschen, die ja vielleicht auch soziale Phobien in Anführungsstrichen haben, ne, wo der Hund einfach abschirmt, wenn die zum Beispiel an der Kasse stehen, während des Einkaufs, dass der Hund nach hinten hin abschirmt, weil diese Menschen Angst haben, von hinten angefasst zu werden, was auch immer. Und das macht natürlich den Unterschied. Also diese Hunde sind halt den ganzen Tag für ihren Menschen im Grunde genommen ja, in Aktion, was bei mir einfach anders ist.
Ja. Genau. Genau, und diese Hunde kommen, glaube ich, auch erst so mit 2 Jahren meistens, sind sie dann fertig ausgebildet und kommen dann zu den Menschen, für den sie dann eben vorgesehen werden oder wo es dann halt eben passt. Und genau, die sind halt ja wirklich dann 24/7 im Job, in der Arbeit. Ja. Und es gibt ja wirklich da auch ganz viele Unterschiede, ne, wie du schon sagtest. Und dann gibt es ja auch den klassischen blinden Hund zum Beispiel. Ich glaube, das ist so das Üblichste, was die meisten Menschen auch so im Kopf haben. Und dann gibt es aber ja auch Diabetikerhunde oder die so Krampfanfälle oder Epilepsie und so weiter anzeigen. Und das ist ja auch unglaublich, was diese Hunde für eine Aufgabe tragen. Da kann ja dann im Zweifel auch ein Menschenleben dranhängen. Und genau, aber die müssen ja dann wirklich immer irgendwie on air sein. Ne?
Genau, also ich glaube schon, dass es so ist, dass natürlich auch diese Hunde ihre Ruhezeiten haben, ganz klar, aber es ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe und diese Hunde müssen natürlich für ihren Menschen eine gewisse Verantwortung ja auch übernehmen. Ne? Also wenn ich einen blinden Führhund habe, der mir anzeigen soll, wann die Ampel grün wird oder mir einen Weg zeigen soll, wo keine Treppe, keine Rolltreppe ist, sondern den Aufzug anzeigen soll, dann muss der natürlich hat er einfach ein ganz, ganz hohes Verantwortungsbewusstsein für seinen Menschen. Und das ist bei mir natürlich in der Therapie anders. Da gucke ich sehr, sehr stark auf die Körpersprache meines Hundes, schaue auf die Bedürfnisse, geht es meinem Hund gut? Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass es einem Assistenzhund nicht gut gehen kann in seiner Arbeit. Das meine ich damit nicht. Aber es ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe, die mit viel, viel mehr Verantwortung und damit, finde ich, auch mit einem viel, viel höheren Stressniveau belastet ist.
Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich der Hauptunterschied. Ne? Bei den Assistenzhunden liegt die Verantwortung in vielen Situationen tatsächlich beim Hund, weil der Mensch sie da eben nicht selbst tragen kann. Und dann im tiergestützten Bereich liegt sie tatsächlich dann beim Therapeuten, also beim Mensch. Und das ist, denke ich mal, so der Kernunterschied auf jeden Fall. Ne? Ja, wichtig, das eben zu differenzieren. Ne? Genau, dann gibt es ja auch noch die Schulhunde. Die hattest du vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Würdest du das auch zum tiergestützten Bereich zählen? Genau, weil da ist es ja schon auch nochmal ein kleiner Unterschied, würde ich sagen.
Genau, also man muss tatsächlich sagen, dass dieser Begriff Schulhund sich irgendwie total etabliert hat, wobei man einfach sagen muss, es ist eigentlich auch ein Pädagogikbegleithund, aber dieser Begriff hat sich mittlerweile so festgesetzt, dass alle immer von Schulhunden sprechen, wobei ich dann auch sagen muss, dann wäre es auch eher ein Schulbegleithund, denn es ist ja nicht so, dass der Hund da den Unterricht übernimmt, sondern eben auch den Lehrer, also hoffe ich zumindest, sondern den Lehrer da in seinem Tun unterstützt und eben begleitet. Aber auch das, finde ich, nochmal ist einfach nochmal eine andere Herausforderung und, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz anderes Stresslevel, ob ein Hund wie jetzt bei mir in einem Einzelsetting sitzt oder eben in einer vielleicht einer kleinen Gruppe oder auch mit einer ganzen Klasse irgendwie in Interaktion treten muss. Und da geht es ja noch nicht mal darum, dass der Hund jetzt mit jedem Kind, ne, wenn wir jetzt eine Klassengröße von 26 Kindern haben, dann muss der Hund natürlich nicht mit jedem dieser 26 Kinder in Kontakt kommen. Aber es ist einfach nochmal eine andere Lautstärke da. Es ist häufig eine andere Dynamik da. Wir haben ganz, ganz viele Emotionen, die da häufig aufeinander prallen. Ne? Kinder, die vielleicht ganz entspannt sind, wenn sie schreiben müssen. Andere Kinder haben enormen Stress. Und das vergessen wir, glaube ich, ganz häufig, dass ja auch das, was da ja von den Kindern emotional einfach an Stress ausgeschüttet wird, sich natürlich auch auf den Hund überträgt. Das heißt, auch wenn der Hund da vermutlich immer nur so oder vermeintlich nur so in Passivität sich befindet und nichts tut und den ganzen Tag schläft, ich bin mir ziemlich sicher, das tun sie nicht. Und ja, da finde ich, muss man nochmal ein genaueres Auge drauf haben. Wobei ich finde, dass das auch ganz, ganz viele Möglichkeiten für die Kinder bietet. Ich bin da überhaupt nicht gegen. Aber ich finde, das bedarf einfach auch eines ganz, ganz guten Managements. Da muss ich meinen Hund unglaublich gut lesen können. Ja, und vielleicht auch ganz viel mit Ritualen arbeiten, damit es für den Hund ja einfach machbar wird.
Genau, weil diesen Aspekt, den du am Anfang beschrieben hast, von wegen hier ist der Arbeitsbereich und hier ist der Ruhebereich, den hat man in so einer Klasse ja dann schon ganz schnell nicht, ne?
Ja, also ich glaube schon, dass viele Schulhunde, ich nenne sie jetzt auch mal so, da schon auch ihre festen Plätze haben. Also häufig ist das ja schon irgendwie unterm Pult oder in der Nähe des Pults der Lehrerin, dass die da auch ihre Boxen haben, also auch einen Rückzugsort haben. Aber natürlich kann es auch sein, dass dieser Hund da doch mal in eine freie Begegnung mit einem Kind geht oder vielleicht doch mal durch die Reihen schlendert und guckt, was denn heute so Leckeres in den Brotdosen der Kinder ist. Ne? Ganz klar. Und das macht es natürlich unglaublich schön, aber es bringt halt einfach, wie gesagt, das nochmal eine viel, viel größere Aufgabe seitens der Lehrerin oder des Lehrers eben mit. Ja.
Ja, die müssen dann nicht nur die 26 Kinder unter Kontrolle haben, sondern eben auch den Hund.
Ja, und sich selber dann häufig noch gut regulieren können. Also das wird alles nicht leichter, je mehr Personen im Grunde genommen in die Interaktion kommen.
Definitiv, genau. Umso größer wird das emotionale Chaos, könnte man sagen.
Absolut, ja.
Richtig. Und genau, also ja, eine Box ist sicherlich oft vorhanden, hoffe ich zumindest, dass der Hund einen Rückzugsort in der Klasse hat.
Wie auch immer der sich, wie der aussieht, nicht jeder Hund mag ja eine Box, das muss man halt
auch. Genau, kann ja auch ein Platz,
eine Decke, was auch immer sein.
Wie auch immer sein. Aber der Hund ist natürlich einer ganz anderen Lautstärke ausgesetzt und die kann er sich ja im Klassenraum gar nicht so wirklich entziehen. Ne? Also das ist schon, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Oder selbst wenn du selbst eine ruhige Klasse hast, dann muss man natürlich spätestens auf dem Fluren zur Pause hin, ist da einiges los. Braucht dann sicherlich nochmal auch ein gutes Verständnis natürlich für einen Hund. Das ist irgendwie immer die absolute Grundbasis. Ne? Und was du eben auch jetzt schon mehrfach angesprochen hast, ist, glaube ich, diese, was ganz viel unterschätzt wird, diese Emotionalität, die Empathie eigentlich die Tiere halt mitbringen. Das ist sowas Unsichtbares, was uns, glaube ich, gar nicht so klar ist, was das mit den Tieren macht, je nachdem, wie sensibel sie eben auch sind. Ne?
Absolut.
Und das ist immer so ein Punkt, der verarbeitet werden muss oder wo es Raum geben muss, dass das verarbeitet werden kann.
Ja.
Deswegen finde ich das auch toll, dass du sagst, der Hund ist nicht zweimal hintereinander oder hat da auf jeden Fall gewisse Pausenzeiten. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Basis. Also der Hund muss ja selbst in einem guten Zustand sein oder auch in einem ausgeglichenen Zustand sein können, um auch überhaupt eine gute Arbeit zu leisten. Ne? Weil wenn man dann einen Hund hat, der emotional überlastet ist, nicht genügend Ruhephasen hat, irgendwie Grundstress hat oder was auch immer, dann kann die Ausbildung noch so gut sein. Dann bringt der Hund ja vielleicht selber eher Stress mit rein, eher Unruhe, vielleicht sogar eine Überdrehtheit. Manche Hunde können auch, wenn sie zu sehr überlastet sind, natürlich auch in einer gewissen Weise, werden die auch dünnhäutiger, können auch schon mal abschnappen, können schon mal eher knurren. vielleicht sogar im schlimmsten Fall natürlich irgendwie ins aggressive Verhalten kippen. Das heißt, es ist ja ganz, ganz wichtig, dass darauf wirklich ein Augenmerk zu haben. Nicht nur für den Hund, sondern für alle Beteiligten im Endeffekt. Ne?
Ja, und ich muss schon sagen, also die meisten Lehrerinnen oder Lehrer, die ich jetzt auch kenne, die haben ja wirklich auch, dann ist der Hund an der Schule ja auch von der Direktion häufig erlaubt. Mhm. Und dann ist es ja auch so, dass dieser Hund häufig nochmal einen eigenen Rückzugsort hat, sei es jetzt das Büro der Lehrerin, ne? Mhm. Oder einfach einen abgesprochenen Raum, wo der Hund sich dann auch erholen kann und dann wirklich auch nur situativ mit in die Klasse geholt wird. Ne? Weil das ist einfach für einen Hund 6 Stunden komplett mit im Klassenraum zu legen, das hält der nicht lange durch. Das muss man einfach auch sehen und sagen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, die meisten LehrerInnen, die ich da kenne, gehen da wirklich sehr, sehr, sehr verantwortungsvoll mit um und machen sich da ganz viele Gedanken zu, wie man das optimal für den Hund dann auch lösen kann.
Ja, perfekt. Genau. Ja, ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann kann sicherlich so ein Schulhund dann auch einfach wirklich eine Bereicherung sein, weil das ist ja das, was man schon auch oft immer hört. Auf den Lehrer wird nicht so gerne Rücksicht genommen, wie vielleicht für den Hund. Ne? Also zu sagen, so, der Hund will aber gerade schlafen, ihr müsst jetzt mal ruhig sein, ist so eine ganz andere Grundlage, als wie dem Lehrer tun die Ohren weh und ihr müsst bitte mal ruhig sein.
Ja, der Hund bietet, wie gesagt, ganz, ganz viele Möglichkeiten, Situationen optimal manchmal gestalten zu können.
Genau, ganz viele Möglichkeiten der Intervention halt.
Genau.
Super. Was würdest du denn sagen, müsste so ein Hund mitbringen, vielleicht so von Grund auf, den man vielleicht tiergestützt einsetzen möchte oder nach welchen Kriterien müsste man auf die Suche gehen?
Also ich habe früher immer gedacht, dass so bestimmte Rassen sich besonders dafür eignen. Von dem Gedanken bin ich aber schon ganz, ganz lange jetzt weg, weil ich ja auch Dozentin bin und therapiebegleitende Teams auf ihrem Weg begleiten darf. Und da begegnen mir natürlich ganz, ganz, ganz viele Hunde, sowohl Rassehunde vom Züchter als aber auch Tierschutzhunde, was ich auch toll finde. Grundsätzlich würde ich sagen, sollte der Hund erstmal ein gewisses Interesse am Menschen mitbringen. Also ein Hund, der Menschen grundsätzlich, ich sag's mal, blöd findet, da macht es das Ganze natürlich schwierig. Und da muss man sich halt dann auch fragen, warum will ich den Hund jetzt einsetzen? Mhm. Ne? Also das ist so für mich erstmal so Grundvoraussetzung. Was jetzt aber nicht heißt zum Beispiel, dass der Hund sich unbedingt anfassen lassen muss. Also ich habe ja auch 2 Hunde, die sich in der Arbeit sehr, sehr, sehr ungern anfassen lassen und dann auch wirklich deutlichen Stress zeigen und auch Beschwichtigungssignale. Aber so grundsätzlich Spaß und Interesse an der Interaktion mit einem Menschen zu haben, würde ich sagen, ist schon Grundvoraussetzung für eine Therapie- oder Pädagogikbegleithund.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Dann sollte der natürlich ein gewisses Nervenkostüm mitbringen. Mhm. Also ein Hund, der sich schon aus dem Konzept bringen lässt, wenn vielleicht ein Stift runterfällt und da schon mit Stress drauf reagiert, würde ich sagen, ist nicht so gut geeignet, weil es eben immer wieder zu stressigen Situationen in der Therapie kommen kann. Die lassen sich natürlich durch eine gute Planung minimieren, aber gerade wenn es da um eine freie Begegnung geht, dann passiert es halt auch einfach mal, dass es da schon mal zu Stressmomenten kommt, die man dann natürlich wieder auflösen kann. Aber also so eine gewisse Stressresilienz, sag ich mal, sollte der Hund mitbringen. Oder zumindest die Fähigkeit mitbringen, sich danach wieder gut regulieren zu können und relativ schnell wieder aus dem Stress finden zu können. Das finde ich auch wichtig.
Mhm.
Genau. Früher wurde immer gesagt, Hunde, die, also Therapie- oder Pädagogikbegleithunde dürfen nicht bellen. Das sehe ich, seitdem ich meinen Lagotto habe, ein bisschen anders. Der Pelle zum Beispiel kommt ja, also bellt relativ, also was das heißt, bellt relativ viel, das kann ich so gar nicht sagen, aber der zeigt halt auch schon mal ein Bellen, wenn er positiv erregt ist. Also auch einfach bei Patienten, die uns jetzt oder die wir schon lange begleiten dürfen, ist halt auch eine Freude da und die spiegelt sich halt auch schon mal im Bellen wieder. Also das ist ja zum Beispiel auch was, wo ich früher mal gedacht habe, so ein Therapiebegleithund, wenn der bellt, das geht ja gar nicht. Wie gesagt, sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Mhm. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass ein Aggressionspotenzial, also immer auf Stress mit Aggression zu reagieren, nach vorne zu gehen, abzuschnappen, zu knurren, vielleicht nicht optimal sind. Wobei ich immer noch sage, also wenn natürlich die Grenzen des Hundes dermaßen überschritten werden, dass er überhaupt knurren und abschnappen muss, dann habe ich eben als Therapeut oder Pädagoge auch einiges verpasst, vorher schon zu regeln. Wenn wir schon da auf der Eskalationsleiter im Grunde genommen ankommen, dass der Hund dieses Verhalten zeigen muss, dann ist da einfach auf Seiten des Menschen einiges schiefgelaufen. Mhm. Ne? Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich sage, wenn der Hund jetzt nicht gerne angefasst werden muss und das Kind streckt jetzt zum Beispiel die Hand aus, dann sollte der Hund im besten Fall nicht nach vorne gehen und dem Kind die Hand abhacken wollen. Ja. Ne? Also das ist, genau, ja. Also so dieses Aggressionspotenzial wünschen wir uns natürlich nicht. Aber es gibt halt Situationen, wo ich sage, wenn es dazu kommt, dann ist meistens auf Seiten des Menschen leider was verpasst worden.
Genau. Und man muss ja auch sagen, also ein Hund, der jetzt schon so ein extremes Aggressionsverhalten zeigen würde, hat ja häufig auch einen hohen Stress. Ne? Ja. Also da wäre ja dann schon das Thema mit der Resilienz oder auch dem Menschen zugewandt sein. Die Punkte würde der dann ja schon eigentlich nicht erfüllen. Ne?
Absolut.
Genau, ja. Und da finde ich aber total spannend. Ich finde es auch total spannend, dass es da mittlerweile so viele Tierschutzhunde auch gibt, die da den Weg in die tiergestützte Intervention finden. Und auch eben genau dieser Aspekt, und das finde ich eigentlich ganz großartig, dass man halt sagt, der Hund muss sich auch nicht unbedingt anfassen lassen müssen. Ne? Mhm. Also dass wirklich da die Grenzen vom Hund eben gewahrt werden, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt hinsichtlich, dass wenn man eben auch nicht, also wenn man die Tiere wirklich unterstützend als Teampartner, Kollege einsetzt und eben nicht missbräuchlich einsetzt. Ne? Das ist ja eigentlich so der große Unterschied. Ne?
Genau, es ist halt eben kein Therapiematerial, was man da verwendet, sondern es ist halt ein Lebewesen mit einem eigenen Charakter, ein Individuum, was halt auch eigene Bedürfnisse mitbringt, die halt auch gewahrt werden wollen. Und das macht es natürlich in der Therapie nicht einfacher. Ne? Ja. Also es ist wunderschön, tiergestützt zu arbeiten, aber ich glaube, dass viele sich gar nicht bewusst sind, was das auch an Mehrarbeit für den Therapeuten oder den Pädagogen auch bedeutet. Ja. Ne? Eben nicht nur den Patienten oder den Klienten da im Fokus zu haben, sondern eben immer auch ein Augenmerk auf dem Hund haben zu müssen, ist eine riesige Aufgabe. Und deshalb bin ich ja auch absolute Verfechterin davon zu sagen, wenn ich tiergestützt arbeite, in welcher Form auch immer, dann muss ich eine Ausbildung durchlaufen, weil ich muss meinen Hund lesen können. Ich muss wissen, welche Bedürfnisse hat mein Hund, damit diese eben gewahrt werden können. Und auch einfach zu wissen, was bringt mein Hund denn an Fähigkeiten mit? Mhm. Was sind vielleicht Stärken und Schwächen? Und wie kann ich die bewusst auch in der Therapie nutzen?
Ja. Ganz genau, das ist, weil sonst kommt man ja ganz schnell an diesen Punkt. Genau, wenn man dann über den Hund, sage ich mal, hinwegarbeitet, ne, und ihn mehr den Patienten in Fokus hat und man eher so die Idee hat, so, ja, der Patient braucht aber jetzt XY vom Hund und man aber die Bedürfnisse des Hundes so gar nicht berücksichtigt, dann läuft man natürlich Gefahr, dass es dann auch ein Aggressionsverhalten geben kann, ne? Weil das ist dann das Resultat daraus, dass über die Grenzen des Hundes hinweggegangen wird. Nicht jeder Hund wird wehrhaft, heißt aber noch lange nicht, dass es ihm ja dann gut geht trotzdem. Ne?
Absolut, ja. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, also es wird immer mehr und vielen ist das auch schon bewusst, aber es gibt, glaube ich, immer noch viele, viele Menschen, denen das eben nicht so bewusst ist, ne? Die ihren Hund auch mal eben mit ins Büro nehmen, mal doch eben mit in die Therapie nehmen. Und das macht mir echt Bauchschmerzen, weil das wird dem Klienten nicht gerecht und das wird in gar keinem Fall dem Hund gerecht. Ne? Das ist einfach dann auch für mich tierschutzrelevant, wenn der Hund immer nur aushalten muss, immer nur ja, im Grunde genommen wirklich als Mittel zum Zweck eingesetzt wird, dann hat das für mich nichts mehr mit tiergestützter Intervention zu tun.
Ja, 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 das ist echt schwierig. Ne? Ich finde, das ist so ein ganz schmaler Grat, weil der von außen oft gar nicht so ersichtlich ist. Ne? Das ist genau wieder dieser selbe Punkt, wo wir eben ja auch schon mal drüber gesprochen haben, diese emotionale Ebene. Ne? Also das ist einfach ja erstmal nicht ersichtlich, was das für den Hund wirklich bedeutet, weil das ja innere Prozesse sind, die dann da in Gang kommen und eben auf psychischer Ebene ablaufen. Aber einfach schon mal zu wissen, dass es einfach für den Hund eine Relevanz hat, der emotionale Zustand, die Atmosphäre, die irgendwo herrscht, der befindet sich ja immer auf so einer Ebene in einem gewissen Ausgleich und nimmt das aber auf jeden Fall auf, weil sie sind nun mal empathisch. Ne? Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und was ich immer schwierig finde, ist, dass ja so ein Bürohund zum Beispiel dann auch häufig 5 Tage die Woche 8 Stunden lang mit in diesem Büro liegt und den Menschen eben dann häufig nicht bewusst ist, was er da für einen Stress aushalten muss. Und dann wird sich beschwert, dass der auf Spaziergängen, ne, immer drüber ist, andere Hunde, andere Menschen anblöfft und so weiter. Also das ist so ein Rattenschwanz, der sich dann häufig durchzieht. Und das eigentliche Problem, dass dieser Hund aber im Alltag nie zur Ruhe kommt und vermeintlich da liegt und schläft, aber sich im Grunde genommen nie von diesem emotionalen Stress, der den ganzen Tag um ihn herrscht, erholen kann, das wird halt häufig nicht gesehen. Ne? Ja. Und dann ist es immer der böse und der aggressive Hund. Und das ist mir einfach so wichtig, da nochmal zu sagen, ne? Guckt bitte drauf, denn das macht der Hund ja nicht mit Absicht, sondern er macht es, weil eben für ihn gewisse Grundbedürfnisse wie Schlaf nicht gedeckt werden.
Ja, genau. Da ist einfach der Punkt wichtig, dass der Hund sich auch mal vom Menschen abgrenzen kann, ne? Damit er wirklich für sich ruhen kann und nicht in einer permanenten Verbindung eigentlich mit dem Menschen ist, in einer gewissen Nähe, ne? Auch wenn der Mensch am Schreibtisch sitzt, aber den absolut stressigen Arbeitstag hat oder vielleicht generell einen super stressigen Job, wahrscheinlich immer noch so ganz neidisch auf den Hund blickt, der dann da so unterm Schreibtisch schlummert, aber der ja trotzdem der Emotionalität oder dem Stress oder dieser Energie einfach ja permanent ausgeliefert ist so. Ne?
Ja.
Und das einfach die ganze Zeit mit aufnimmt, mit kompensiert und alleine die Anwesenheit dann einfach wirklich was mit ihm macht. Ne?
Mhm.
Ja. In der Situation, wo er es nicht körperlich kompensieren kann. Das kommt ja noch dazu.
Ja.
Ne? Also er muss ja dann, also der Stress würde normalerweise, das ist ja auch bei uns Menschen so, in Bewegung umgewandelt. Und das ist ja genau der Punkt, dadurch, dass wir dann am Schreibtisch gefesselt sind und den trotzdem Stress haben, der dann aber auf rein psychischer Ebene stattfindet, wir den nicht körperlich kompensieren können, ist ja dann das, was dazu führt, dass es auch uns schlecht geht, ne? Weil das dann einfach alles im System gespeichert bleibt, wir dann eher auch dünnhäutiger und gereizter und so weiter und so fort werden. Und genau so geht es dem Hund dann eben auch. Ne?
Ja.
Ja, ganz wichtiger Punkt, weil es eben so unsichtbar für uns ist. Ne? Also das ist wirklich eine Sache, die muss man einfach wissen, da muss man sich bewusst drüber werden und sein, damit man da seinem Hund auch nicht Unrecht tut, gerade wie du es eben auch angesprochen hast, ne? Weil klar, nach so einem stressigen Bürotag hast du den Hund, der am Ende wahrscheinlich an der Leine zieht, weil er eben körperlich ganz viel zu kompensieren hat. Der kann dann nicht auch noch entspannt dann da neben einem her schlendern. Das ist einfach das, was im Hund drinsteckt und hat halt nichts mit der Hund kann nicht an der Leine laufen zu tun. Ne? Ich weiß, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch ihren Hund gerne tiergestützt einsetzen möchten. Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr wachsender Bereich. Und wird auch immer mal wieder angesprochen von, was weiß ich, Kunden, die dann vielleicht Lehrer sind und die dann sagen, ach, meinst du nicht, man könnte das vielleicht machen oder das war irgendwie ursprünglich mein Ziel. Es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Institutionen, die diese Ausbildung anbieten. Auch jede Menge schwarze Schafe, wie sie es halt überall gibt. Und ich muss auch sagen, bevor ich dich kennengelernt habe, hatte ich auch immer eher so ein negatives Bild von dieser ganzen Bubble, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil alles, was ich vorher so kennengelernt habe, ja, ging für mich mehr in diese Missbrauchsrichtung, dass Tiere nämlich tendenziell eher als ja, Arbeitsmaterial eingesetzt wurden, wie du es gerade beschrieben hast, eher halt nicht so wirklich auf die Bedürfnisse geachtet wurden. Ja, und deswegen tue ich mich auch immer schwer, irgendwas zu empfehlen oder zu sagen, ja, ist gut oder schlecht. Heute würde ich Leute natürlich einfach an dich weiterleiten. Aber vielleicht kannst du da so allgemein so ein paar, ja, vielleicht Red Flags nennen oder vielleicht auch ein paar Green Flags. Wonach können Menschen sich so ein Ausbildungsinstitut vielleicht auswählen?
Ja, ist immer wieder ein ganz, ganz spannendes Thema und ich finde es tatsächlich immer noch nicht ganz leicht, da das passende Institut für sich zu finden. Grundsätzlich ist, glaube ich, erstmal ein ganz, ganz guter Schritt, sich an das eigene Veterinäramt zu setzen, mhm. weil man ja hinterher den Paragraph 11 beantragt, mhm. um eben tiergestützt arbeiten zu dürfen. Mhm. Und leider ist es immer noch so, dass es da keine einheitliche Regelung gibt. Also es gibt Veterinärämter wie Mainz zum Beispiel, die gesagt haben, nein, sie müssen auf jeden Fall eine ESAT oder ISA-zertifizierte Ausbildung machen, sonst erkennen wir den Paragraph 11 nicht an. Mhm. Es gibt aber auch Veterinärämter, denen das egal ist. Mhm. Genau, und das ist, finde ich, immer ein guter Schritt, da erstmal zu gucken, was sind denn so die Grundvoraussetzungen, die mein Veterinäramt von mir erwartet? Mhm. Und dementsprechend kann ich ja dann schon mal schauen, okay, habe ich da komplett freie Hand oder kann ich mich zum Beispiel nur an ein Institut wenden, was jetzt ESA-zertifiziert ist? Mhm. Ne? Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, nicht alle Institute, die ESAT oder ISA-zertifiziert sind, sind auch gut. Beziehungsweise ja. Ich möchte damit nicht sagen, dass es keine anderen Institute gibt, die nicht auch wertvolle Arbeit ja. leisten. Mhm. Ich kenne einige, die nicht zertifiziert sind, wo ich aber selber sage, da würde ich meine eigene Ausbildung auch absolvieren, weil ich einfach finde, dass die toll arbeiten, ein gutes Grundgerüst, sage ich mal, aufgestellt haben von allen wichtigen, also von allen Dingen, die mir auch in Bezug auf die Ausbildung wichtig wären. Mhm. So eine absolute Red Flag ist immer für mich, und das findet man natürlich leider meistens immer nur heraus, wenn man dann schon sich angemeldet hat und im Kurs sitzt,
ja.
Ist für mich aversives Verhalten gegenüber dem Hund. Also mhm. alles, was irgendwie in eine körperliche Manipulation geht, um den Hund durch gewisse Gegenstände durchzumanövrieren, um Gegenstände herum, ja, oder irgendwie mit körperlicher Züchtigung arbeiten, das sind halt einfach Sachen, die mm. für mich nicht gehen, also die ja auch grundsätzlich nicht für mich gehen. Ich bin kein Mensch, der nicht auch mit Regeln arbeitet, ne? Und auch Strukturen, weil ich das super, super wichtig finde für meine Hunde. Aber alles, was natürlich in Richtung positive Strafe geht, finde ich, hat im tiergestützten Bereich nichts zu suchen. Mhm. Aber wie gesagt, das findet man leider meistens erst heraus, wenn man dann schon vor Ort ist und ja. im Modul sitzt, wo es dann um den praktischen Teil geht. Das macht es halt häufig nicht leichter. Ne?
Wie es dann halt gemacht wird, das weißt du erst, wenn du halt dann dabei bist. Ne? Und
genau.
Nochmal ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, weil das, finde ich, wird viel zu häufig in einen Topf geworfen, aversives Verhalten und Strukturen und Grenzen setzen. Ne?
Genau.
Also Grenzen sind so wahnsinnig wichtig für das soziale Miteinander und auch für jeden Hund. Und man kann Grenzen, also es geht ja darum, wie ich eine Grenze kommuniziere, mhm. fair, mit Respekt, ne?
Total.
Und nicht eine Grenze pauschal bedeutet, ich behandle irgendwen aversiv. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen auch nicht so ganz klar.
Und ich finde, gerade im tiergestützten Bereich sind Grenzen auch wichtig, weil sie mir ja als Therapeut, Pädagoge auch helfen, die Bedürfnisse meines Hundes zu wahren. Also es ist einfach ja. ganz, ganz oft auch ein Schutz, den ich
Absolut.
Meinem Hund in dem mhm. Moment biete. Aber es ist eben die Art und Weise, wie ich es vielleicht antrainiert habe. Mhm. Ne? Und da gehört Gewalt einfach für mich nicht rein. Das
ja.
ist, genau.
Ja,
ja, genau. Das ist so die Red Flag, wo ich immer sage, mhm. Aber wie gesagt, schon dreimal erwähnt jetzt, ne? Man sieht es leider oft mhm. erst, wenn man mittendrin steckt. Mhm. Und dann auch auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, das ist nicht der Weg, den ich mit meinem Hund gehen möchte, der fällt, glaube ich, einigen ganz schwer, weil man hat sich ja an eine Fachperson gewandt,
ja.
die es wissen, die es besser wissen sollte.
Mhm.
Ja, und dann wirklich ich sag's mal so, wie es ist, den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, das ist nicht der Weg, den ich mit meinem Hund gehen möchte oder die Art und Weise, wie ich mit meinem Hund kommunizieren möchte.
Ja.
Das ist, glaube ich, schwer, wenn man mittendrin steckt und vielleicht auch erst Hundebesitzer ist. Also jetzt nicht so die jahrelange Erfahrung vielleicht auch mitbringt, die ich jetzt schon habe. Ne? Das macht es alles nicht leichter. Genau. Was ich auch immer so als Red Flag habe, sind so Online-Geschichten. Also wo ja die Dozenten den Hund noch nicht mal live gesehen haben und auch noch nie gesehen haben, wie Hund und Mensch in Interaktion miteinander sind. Also das finde ich auch immer sehr spooky, dass dann da hinterher Therapiebegleithundeteams draus hervorgehen. Das leuchtet mir immer nicht so ganz ein, wie das funktionieren soll. Also
ist da mehr eine Glückssache, ne?
Ja, also vielleicht habe ich dann den perfekten Hund, ne? Der eine von 100, der es dann ist und der einfach so mitläuft und alles mitmacht und ne, mag es geben, aber da tue ich mich wirklich immer sehr, sehr schwer mit, wenn es wirklich nur online ist. Ne? Also ich meine jetzt nicht sowas wie vielleicht sowas wie Erste Hilfe am Hund, ne? Oder dass einzelne Teile, Modulteile mal online vielleicht über Therapiematerialien, ne? Über gewisse Bereiche gehalten werden, das meine ich dann nicht mit. Aber wenn wirklich etwas zu 100% nur online stattfindet, das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen schwierig für mich, wie ihr merkt.
Ja, genau. Ist halt eine praktische Geschichte, ne? Und wie will man die dann halt rein theoretisch irgendwie halt lernen?
Ja, ne? Und es soll ja auch, also es soll ja auch hinterher bewertet werden, wie tritt das, also Mensch-Hunde-Team auf? Wie kann ich meinen Hund lesen? Wie kann ich auf ihn eingehen und wie mache ich das auch? Und dann wird natürlich, wer wird sich ja auch wirklich die Therapiesituation, ne, also das Setting auch angeguckt. Es wird eine komplette, oder es werden ja mehrere Therapieeinheiten gefilmt und evaluiert und so weiter. Ne? Und ja, um da auch individuell auf die Teams eingehen zu können. Denn ich sage jetzt mal, ein Logopädie-Begleithund muss was anderes mitbringen als ein Pädagogik-Begleithund, der jetzt mit einer Erzieherin in die Kita geht und da vielleicht eine Kleingruppe betreut. Ne? Das sind ja ganz andere Herausforderungen, die auf den Hund eintreffen.
Ja,
genau. Ja. Also nur online finde ich auch tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Und so, ich gehe mal 2 Wochenenden irgendwo hin und dann bin ich fertig, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also man merkt schon, anhand der Stundenintensität hat sich das Institut, was da ausbildet, Gedanken gemacht und kann ich wirklich die auch tierschutzrelevanten Dinge, die wir ja auch wissen müssen, überhaupt in 2 Wochenenden abarbeiten. Also das sind so Sachen, also das, es gibt einfach so viel, was man über diesen Bereich wissen muss. Alleine schon der Gesundheitsaspekt des Hundes, ne? Also auch sowas wie Zoonosen, die sich auf Patienten übertragen müssen. Das sind ja alles, sag ich jetzt mal so, Dinge, die für uns immer so am Rand stehen, aber das sind ja alles Grundvoraussetzungen, die ich wissen muss.
Ja.
Das erschließt sich mir dann nicht, wie man das in 2 Wochenenden alles abarbeiten möchte. Da ist die Zeit einfach zu knapp. Also das ist auch immer so was, wo ich denke, das kann nicht funktionieren. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig.
Absolut, genau. Ganz kurz einmal zu Hörer.
Ach so, genau. Ja.
Zoonosen sind Krankheiten, die sich vom Tier auf den Menschen übertragen können. Und das ist natürlich super wichtig. Klar, in dem Bereich, wo dann natürlich Tiere mit Menschen auch zusammenarbeiten, eventuell ja mit Menschen, die auch krankheitsbedingt irgendwie vielleicht auch vom Immunsystem her angeschlagen sind oder ein bisschen sensibler sind, ist das natürlich eine absolut wichtige Grundvoraussetzung, dass man da einfach gut aufgestellt ist, wen man da überhaupt zusammenlässt, damit man es nicht am Ende schlimmer macht, als es ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Und genau, also ich denke, das ist in dem Gespräch ja auch schon einfach jetzt deutlich geworden, wie umfangreich und tiefgehend einfach dieses Thema ist und was man auch alles mitbringen und wissen sollte, wenn man es denn auch wirklich richtig und gut machen möchte. Ne?
Ja.
Und dann ist es klar, dass das in 2 Wochenenden keine qualitativ gute Ausbildung sein kann. Ne?
Absolut, genau. Ja, und ich glaube, ein guter Tipp ist natürlich immer, auf Rezensionen von Teilnehmern vielleicht auch zu schauen. Wobei man da natürlich auch immer so ein bisschen gucken muss, wie ist der andere aufgestellt. Ne?
Klar.
Für den einen ist es vielleicht okay, wenn der Hund dann mal da einen Leinenruck bekommt, wenn er gewisse Dinge nicht tut. da muss man dann halt auch immer so ein bisschen den Kopf einschalten und überlegen, ist der Mensch auf der gleichen Ebene, auf der ich mich befinde? Ja. Ne, arbeitet der schon grundsätzlich so mit seinem Hund, wie ich mir das vorstelle? Dann kann ich mich meistens darauf verlassen, was da so an Rückmeldungen kommt. Ja. Genau. Und es ist natürlich auch so, dass sich immer mehr herausstellt, wo sind denn so die schwarzen Schafe? Ne? Das wird natürlich auch immer mehr, Gott sei Dank, publik, ne? Auch durch die Medien wie Instagram und so weiter, ne? Ja. Dass das da einfach von Teilnehmern und Menschen, die sich eben, also die einfach sehr, sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung legen, auch publik gemacht wird, Gott sei Dank, die sich da stark machen, ne? Und ihre Zeit dafür opfern, ja, da einfach auch darauf aufmerksam zu machen, wie es eben nicht sein sollte.
Genau. Mhm. Sehr schön. Ja, also es ist ja wie in allen Bereichen, ne? Also wenn irgendetwas stark gefragt ist, dann ja, boomt auch ziemlich schnell der Markt, der dann dazu gehört. Und ja, und dann gibt es eben auch immer wieder schwarze Schafe unter den ganzen Sachen. Aber ich denke, das waren erstmal sehr, sehr wertvolle Tipps, die sich eigentlich auch auf alles andere, finde ich, ein bisschen übertragen lassen. Ja. Ne? Also, ob ich jetzt einen Hundetrainer suche oder so, dann sind es ein bisschen so dieselben Punkte, die da eigentlich eine Rolle spielen. Man merkt wieder, das Kernthema sind dann eigentlich auch so ein ganzes Stück weit die eigenen Werte, sich selbst erstmal dessen bewusst zu werden vielleicht und dann, genau wie du sagst, mit wem tausche ich mich dann aus? Ist es überhaupt ein Mensch, der mit mir da auf einer Ebene ist, der auch den Wert oder diesen Anspruch auch an den Umgang mit dem Hund und an das Miteinander vielleicht stellt. Ansonsten ist dieser Ratschlag von Mensch XY vielleicht für mich auch gar nicht so wertvoll, weil das einfach gar nicht der Weg ist, den ich für meinen Hund und mich wählen würde. Und da ist es ja dann wirklich immer wichtig, auch wirklich bei sich zu bleiben, sich treu zu bleiben. Spätestens, wenn man merkt, nee, das geht irgendwie für mich in eine falsche Richtung, zu sagen, gut, dann war es das hier für mich und sich lieber nochmal was Neues suchen, weil die Beziehung zum Hund muss einfach immer an allererster Stelle stehen, ne? Weil der Hund ist nun mal von uns abhängig und wenn wir ihn im Stich lassen und uns nicht für unseren Hund einsetzen, dann hat er halt wirklich niemanden. Ne? Und gerade wenn man mit so einem hohen Anspruch, dass der Hund da irgendwie auch für einen im Alltag ja ein Stück weit was leisten soll, wirklich einen Teampartner, einen Arbeitskollegen darstellt, nochmal viel, viel, viel wichtiger, dass man da eben auch seine eigenen Erwartungen so ein bisschen im Blick behält, ne?
Ja.
Ja, cool. Sehr wertvolle Tipps, die du uns da gegeben hast. Ich kann mir vorstellen, dass du ganz, ganz viele wunderschöne Geschichten erlebst. Und gibt es irgendeine Story, die da irgendwie total präsent vielleicht ist, wo dir das Herz aufgegangen ist, vielleicht auch etwas, was, wo du sagst, ja, das wäre jetzt ohne meine Hunde auch nicht denkbar und nicht möglich gewesen.
Ja, also ist, wie du schon gesagt hast, es gibt so, so viele schöne Momente, die ich erfahren durfte mit meinen Hunden in den letzten Jahren. Und da könnte man, glaube ich, mehrere Podcast-Folgen mitfüllen mit diesen Situationen. Aber für mich ist tatsächlich immer die Arbeit mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen sehr, sehr, sehr besonders, weil die ja nicht immer von Anfang an, also zu denen man hat man ja nicht immer von Anfang an einen guten Zugang. Da ist es manchmal schwer zu schauen, was, also wo liegen auch die Interessen des Kindes, ne? Wie kann ich mich darauf einlassen? Wie komme ich da auch in einen echten Kontakt? Weil man ganz oft so das Gefühl hat, die nehmen einen nicht wahr, man wird nicht gesehen, man hat das Gefühl, es kommt gar keine Reaktion auf das, was man tut, was man sagt. Und da kommt man natürlich, wenn man jetzt vielleicht nicht schon langjährige Erfahrung in dem Bereich hat, auch ganz, ganz oft ins Zweifeln und hat das Gefühl, man bewirkt da gar nichts. Und was ich aber ganz schön finde, ist bei diesen Kindern, also ich habe ja ganz, ganz häufig dann Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, die noch nicht sprechen, also wo einfach gar keine verbale Kommunikation stattfindet. Manchmal so ein bisschen über Laute, aber man hat dann immer so das Gefühl, dass es irgendwie nur was so dahingesagt ist. Und für mich sind das einfach immer diese Gänsehautmomente, wenn man sieht, wie plötzlich eine echte Verbindung zwischen Kind und Hund kommt, wo ein Blick zum Hund plötzlich kommt, ne? Das Kind vielleicht auch den Hund mal beobachtet oder irgendwas aus einer Kiste holt und es dem Hund anbietet. Ne? Mhm. Oder auch, wenn der Kalli, wie gesagt, die sind ja beide nicht Hunde, die gerne angefasst werden. Aber der Kalli kann das schon mal, der kippt dann immer so schön auf die Seite. Und wenn das Kind dann kommt und so anfängt, den Hund anzufassen und plötzlich wahrnimmt, das ist ein Individuum, da findet plötzlich Interaktion, aber ja auch Kommunikation auf einer anderen Ebene einfach statt. Das sind für mich immer so Momente, wo mein Herz einfach aufgeht, weil ich dann das Gefühl habe, ja, genau darum geht es ja einfach, sich auch ohne Sprache zu verstehen und in eine gemeinsame Verbindung zu kommen und ja, auch sich irgendwie auszutauschen, aber eben unhörbar. Ne? Man sieht es und man fühlt es halt einfach nur. Und ich glaube, das sind für mich immer so ganz, ganz tiefgehende Momente, wo ich dann auch weiß, das ist das, warum ich tiergestützt arbeite und weiterhin arbeiten möchte. Ne? Und natürlich gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele wundervolle Patienten, die ich begleiten darf und mit denen auch ganz, 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 ganz viele schöne, Marmeladenglas-Momente entstehen. Aber das ist nochmal eine andere Ebene, die man da fühlt. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, wenn man es nicht sieht, aber man fühlt einfach, was da passiert und das finde ich unglaublich wertvoll. Also für den Patienten, aber auch für mich, weil mich das wieder so darin bestärkt, zu sagen, nur weil ich kein Ja, kein Kopfnicken, keine körperliche Reaktion auf das, was ich tue, bekomme, heißt das nicht, dass da innen drin nichts passiert. Ja. Und das, das ist einfach das, was mich dann so bewegt in dem Moment.
Ja, genau. Ja, toll. Ich glaube, dass genau der Moment ist, wo man merkt, eine Tür geht auf, wie du das beschreibst. Ja. Und da sind die Hunde uns sicherlich in solchen Momenten zumindest einen ganzen Schritt voraus, weil sie ja eben genau auf dieser nonverbalen Ebene kommunizieren und dann eben auch genau diesen Zugang wahrscheinlich zu diesen Kindern oder zu diesen Menschen herstellen können, weil das ja genau deren Kommunikation wahrscheinlich auch zum großen Teil ist. Und wenn man sich dann überlegt, dass die aber dann in einer menschlichen Welt leben, wo die meisten ja einen gewissen Anspruch oder eine gewisse Erwartung an verbale Kommunikation legen, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie einsam so ein Mensch vielleicht auch sein muss. Vielleicht rechnet er sogar im ersten Moment gar nicht damit und dass der Hund es dann aber schafft, diesen Menschen jetzt zu erreichen. Und das stelle ich mir sehr, sehr berührend vor. Ja, definitiv. Total. Ja, kann ich gut verstehen.
Ja.
Genau, zeigt einfach, wie wertvoll die Tiere in der Therapie oder auch im Allgemeinen für uns Menschen sein können, wenn wir ihnen auch den Raum geben, dass sie sie sein dürfen und auch das sehen und schätzen, was sie sind oder wer sie sind und was sie eben auch mitbringen. Ne?
Genau, und das setzt halt eben ein enormes Wissen auf ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen einfach voraus. Und ja, deshalb ist die Ausbildung einfach so sinnvoll und notwendig.
Ja.
Ausrufezeichen.
Genau, ja, und auch einfach wertvoll.
Ja.
Gibt es denn irgendwas, was du als Neujahrswunsch vielleicht aussprechen? Hast du was präsent an die Hundeleute, an die Hundebubble, an die TGI-Bubble, wie auch immer?
Ja, wie gesagt, also der erste große, große Wunsch ist einfach, macht bitte eine Ausbildung, wenn ihr mit eurem Hund in welcher Form auch immer tiergestützt arbeiten möchtet. Ich glaube, man hat gehört, nun, ich habe es eben ja nochmal betont, wie viel dahinter steckt, was man eben nach außen hin gar nicht sieht. Und ich bin der festen Überzeugung, nur wenn man dieses Wissen hat, kann man das auch entsprechend an die Patienten, an die Angehörigen, aber auch an Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte weitergeben. Und das macht es einfach grundlegend wichtig, das zu machen. Und so ein zweiter Wunsch vielleicht, nochmal das Verhalten der Hunde zu hinterfragen und dem Hund immer einen guten Grund zu unterstellen, weshalb er gewisse Verhaltensweisen zeigt. Es steckt immer mehr dahinter, als wir im ersten Moment sehen können. Und unsere Hunde müssen sich so oft im Alltag anpassen an unser Leben, an unsere Bedürfnisse, weil wir ihnen eben diesen ja, Alltag vorgeben und einfach ganz, ganz häufig nicht sehen, welchem Stress und welchen Emotionen sie da ausgesetzt sind und ja, ihnen aber häufig auch nicht den Raum bieten, das zu verarbeiten. Und dass dann, also ich würde mir wünschen, dass einfach der Fokus weggeht vom schlechten Verhalten, sondern mehr dahin zu schauen, was könnte der Grund dafür sein, dass mein Hund überhaupt dieses Verhalten zeigen muss. Ja, das wäre so der zweite große Wunsch.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, toll. Genau, und das passt ja perfekt eigentlich so zu unserem Kernthema, weil im Grunde genommen ist es ja das Verständnis füreinander, was du so ansprichst. Und das Verständnis füreinander ist immer die Basis für ein schönes Miteinander. Von daher finde ich, ist das ein sehr, sehr toller Abschluss, den du hier gefunden hast. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, da ist ganz viel deutlich geworden und das spiegelt auch total toll die Wertigkeit wider, auch was mir so wichtig ist im Umgang mit dem Hund und im Miteinander generell. Von daher kann ich nur von Herzen Danke sagen, dass du bereit warst, die Aufnahme hier mit mir zu machen und dieses Gespräch zu führen. Und vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also vielen Dank und du wärst bestimmt nicht das letzte Mal dabei.
Das würde mich freuen. Ich bin auf jeden Fall gerne wieder dabei.
Sehr schön.
Danke, Divina.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Und damit sind wir am Ende dieser tiefgründigen und umfangreichen Unterhaltung angelangt. Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig es ist, seinen Hund zu verstehen, wie sensibel unsere Hunde auf ihre Umwelt reagieren und das Unwohlsein manchmal erst deutlich wird, wenn wir uns als Mensch ein Stück mehr mit dem hündischen Ausdruck befassen. Unsere Hunde bereichern unser Leben. Das ist längst kein Geheimnis. Aber wird durch Sandras Erzählungen dir nicht auch nochmal besonders klar, mit welcher Selbstverständlichkeit Hunde ihren Beitrag für ein Miteinander leisten? Sie erreichen Menschen in einer Tiefe, wo ein anderer Mensch nicht mehr hingelangt. Sie schaffen wertfreien Raum, der Wachstum und manchmal auch Heilung erst überhaupt wieder möglich macht. Und dies nicht, weil sie eine Ausbildung absolviert haben. Dies nicht, weil sie sich Wissen angeeignet haben. Dies nicht, weil sie Methoden oder Technik erlernt haben, sondern einfach, weil sie selbst geblieben sind. Sie sehen nicht das Defizit. Sie reduzieren niemanden auf die äußere Erscheinung. Sie sehen immer die Person hinter der Fassade. Und das macht es manchmal schön, weil es Brücken schlägt. Und manchmal ist es unangenehm, weil es einen auch entlarven kann. Betrachten wir Hunde oder auch andere Tiere auf diese Art und Weise, dann werden sie schnell zu einem Vorbild. Ein Vorbild darin, mit weniger Vorurteil aufeinander zuzugehen und daran zu denken, dass egal, was du siehst, dahinter gibt es immer einen Menschen, ein Lebewesen, ein Individuum, was immer mehr ist als das, was du gerade zu sehen vermagst. Unser Miteinander ist komplex. Unser Miteinander ist umfangreich. Und ganz häufig sind es doch unsere Hunde, die uns immer wieder zeigen, wie Miteinander funktioniert und ein ganzes Stück schöner sein kann. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dabeisein und deine Zeit. Jeden Mittwoch erwartet dich hier eine neue Folge. Und wenn du Lust hast, dich doch noch etwas intensiver mit dem Miteinander von Mensch und Hund zu befassen oder du speziell das Miteinander mit deinem Hund verbessern oder forcieren möchtest, dann findest du auf meiner Homepage ein vielseitiges Angebot an Seminaren und Workshops. www.verstehe-deinen-hund.com. Ich freue mich, von dir zu hören. Leiste einen kleinen eigenen Beitrag für unser Miteinander, indem du mich darin unterstützt, noch mehr gehört zu werden. Teile diese Folge oder meinen Podcast auf Social Media und berichte Freunden und Familie davon. Besonders freue ich mich auch über dein Feedback. Hinterlasse mir dazu gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Nachricht über Instagram. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir vorerst eine schöne Zeit. Spätestens bis nächsten Mittwoch. Mach's gut, deine Ina.